Mantrailing. Time to Shine. Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mantrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen. So, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Mantrailing Time to Shine. Und heute habe ich wieder einen Gast dabei. Ich habe die wunderbare Nadine Liebert heute mit. Und wir zwei möchten uns mal darüber unterhalten, ab wann Hunde denn überhaupt ein Hobby brauchen. Und ich bin auf die Nadine gekommen, weil ich vor nicht allzu langer Zeit über ihr Buch gestolpert bin, nämlich Der Welpenkompass, ein Buch, das ich allen werdenden Hundeeltern wirklich extrem ans Herz lege, weil es ein, der Name ist Programm, es ist ein Kompass, es ist ein Buch, das Orientierung gibt. Und das hat mich so inspiriert und so begeistert, dieses Buch, dass ich die Nadine gleich gefragt habe, ob wir uns nicht zusammen über das Thema, ab wann Hunde denn ein Hobby brauchen, unterhalten, weil das betrifft natürlich ja nicht nur Welpen und Junghunde, sondern eben auch Hunde, die man secondhand übernimmt. Und ja, liebe Nadine, magst du dich einfach mal selbst vorstellen?
Sehr gegrüßt, Astrid. Danke für diese Einladung. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich bin Nadine Liebert. Ich bin seit über 20 Jahren Verhaltensberaterin für Hunde. Bin sozusagen eine der ersten gewesen, der ersten Generation, die eine fundierte Ausbildung gemacht hat, damals an der ATN. Und der sehr, sehr wichtig ist, seit 20 Jahren sich auch weiterzubilden. Ich komme aus Magdeburg, bin selber Mutter von drei Kindern und zurzeit leben wir in der Nähe von Magdeburg in einem Dorf mit drei Hunden zusammen. Zwei Kinder sind noch zu Hause, beide in der Pubertät, eine wunderbare Zeit. Einer meiner Hunde ist auch in der Pubertät. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit auch bei uns gerade.
Ja, liebe Nadine, ich bin ja wie gesagt über dein Buch gestolpert, weil ich es so wunderbar finde, weil es Menschen kompetent macht, weil es Menschen die Orientierung gibt, selbst Entscheidungen, und zwar gute Entscheidungen für ihre Hunde treffen zu können und damit auch unabhängig von irgendwelchen Ideologien oder Philosophien sind und einfach Hundeschulen besuchen können, angucken können und entscheiden können, passt es zu mir, ist es das, was ich will oder nicht, und dann auch ja, gestärkt sagen zu können, nee, so möchte ich eigentlich nicht mit meinem Hund umgehen. Und vielleicht treffe ich da ja bei dir auch auf eine entsprechende Reaktion, denn was mir, als ich angefangen habe mit Mantrailing als Enrichment, ganz oft entgegengeblasen wurde tatsächlich ist, boah, Mantrailing geht ja gar nicht, das ist ja das voll, das ist voll stressig und frustig für die Hunde. Und tatsächlich, wie hast du denn, bevor wir uns jetzt so kennengelernt haben, über Mantrailing ganz allgemein gedacht? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Ich habe mich erwischt gefühlt, als genau du mich gefragt hast, weil ich gestehe, dass ich bisher immer der Überzeugung war, gerade im ersten Jahr noch keine Hobbys mit dem Hund zu leben. Weil, ein ganz großes weil das erstmal die Zeit aus meiner Sicht ist, wo das Fundament irgendwie zwischen Mensch und Hund wachsen darf, wo der Hund lernen darf, seinem Menschen zu vertrauen, wo der Mensch lernen darf, Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen, wo er lernen darf, die Ausdrucksweise seines Hundes zu lesen. Und ehrlicherweise, meine Berufspraxis zeigt mir ganz oft, dass genau hier erstmal sehr, sehr, sehr viel Raum für gemeinsames Lernen ist, weil gerade, ich sage jetzt mal auch, das Lernen, was ist Überforderung, wo muss Unterstützung her? Also erstmal die Suche nach der gemeinsamen Balance irgendwie ist erstmal das große Thema. Und wenn es mir darum geht, irgendwie Richtung Hobbys sind aus meiner Sicht irgendwie ja durchaus sehr, sehr wichtig, um irgendwie die Bedürfnisse von Hunden zu erfüllen. So, allerdings, wie ich schon sagte, die Balance ist das Entscheidende. Und der Mensch, der darf jetzt erstmal auch lernen, ab wann braucht sein Hund tatsächlich neue Hobbys und wie begleitet er die? Und in aller Ehrlichkeit, ich erlebe leider natürlich auch viel die Schattenseiten und erlebe eben auch, dass mithilfe irgendwie, ja, ich sag Agility, Mentoring etc., Hunde aus meiner Sicht auch schnell zu Sportgeräten gemacht werden und wo dann eben nicht mehr erkannt wird, irgendwie, wo die Grenzen irgendwie des Tieres sind, beziehungsweise wo es kippt. Und für mich kommt dann hier jetzt der alles entscheidende Punkt. Ich finde, Auslastung, Beschäftigung darf stattfinden, solange alles im Wohlbefinden irgendwie stattfindet. Und hier ist halt ein Bereich, wo Menschen noch sehr, sehr, sehr viel lernen dürfen. Und zwar zu erkennen, was ist Wohlbefinden und was nicht. Was braucht mein Hund, was braucht er nicht. Und da wir, ich hau, ja, ich sag noch eins dazu, alle aus einer Leistungsgesellschaft kommen, ist es erstmal hier ein ganz, ganz großes Umdenken auch seitens der Menschen zu erkennen zwischen Leistung und Funktion und Wohlbefinden und einer gesunden Balance beim Hund.
Das heißt, du bist tatsächlich am Anfang auch eher skeptisch und sagst, nutzt die Zeit am Anfang erstmal, euch selber zu finden, euch selber kennenzulernen, euch selber Zeit zu geben. Und siehst es insbesondere kritisch, wenn man als Hobby in eine Leistungsschiene gleich zu Beginn reinrutscht. Habe ich das so richtig
Genau.
wiedergegeben?
Hast du sehr, sehr gut wiedergegeben, ja.
Okay, wie würdest du das Ganze sehen, wenn dieses Hobby gezielt nicht leistungsorientiert ist, sondern wenn bei dem Hobby tatsächlich das Wohlbefinden ganz oben in der Priorität und an der Fahnenstange steht? Ich finde es immer noch schwierig, ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde es immer noch schwierig, die Frage zu beantworten, wann soll ich mit meinem Hund mit Mantrailing anfangen? Und meine pauschale Antwort ist tatsächlich, du kannst nicht zu spät anfangen. Zu spät ist das kleinere Risiko als zu früh. Man kann nach hinten immer anfangen. Ich würde aber diese wertvolle und empfindliche Zeit am Start, wenn man zusammenwächst, nicht zu früh gleich durch, ja, ich sag zu viele Außenreize oder auch Ehrgeizfalle
Ja,
riskieren.
unbedingt. Also du sprichst es genau an. Vielleicht kann man es kurz machen und sagen, wenn ich gelernt habe, für mich und meine Bedürfnisse und die meines Hundes einzustehen, wenn ich gelernt habe, auch Nein sagen zu können und zu erkennen, dass das jetzt hier für meinen Hund und mich nicht gut ist,
Du
dann
meinst
ist das
mit
perfekt.
Nein sagen, Nein zu Menschen.
Ja, nein zu, ich sag jetzt mal, einem Gruppenzwang, nein irgendwie zu einer Autorität in einer Trainerin irgendwie Position. Genau das wäre
Ja,
der
und
Faktor.
das finde ich zum Beispiel macht dein Buch so wunderbar, weil es einen genau an diesen Punkt bringt und diesen Punkt auch anspricht, für seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse des eigenen Hundes einzustehen und eben genau das, was du sagst, Gruppenzwang, Autorität, ein bisschen entspannter sehen zu können. Wir haben ja bei unserem Kennenlerngespräch auch über meine Geschichte, meine Hintergrundgeschichte mit Calimero gesprochen und die meisten meiner Hörerinnen werden diese Geschichte auch kennen, denn ich bin genau damals in die Falle getappt. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich dein Buch gelesen habe, war, oh mein Gott, das Buch, wenn ich schon gehabt hätte, bevor ich Calimero hatte, hätte ich ihm echt viel Leid ersparen können, ihm und mir. Und darum finde ich das einen echt extrem wichtigen Ausgangspunkt zu sagen, schau gar nicht so sehr erstmal auf deinen Hund, sondern guck erstmal bei dir. Kannst du, wenn du in eine Gruppe gehst, zu einem Hundetrainer gehst, bei einem Hobby, kannst du schon erkennen, geht es deinem Hund gut, geht es ihm nicht gut und hast du einen festen Plan, was möchte ich mit meinem Hund oder was möchte ich nicht? Und erst wenn du diese mentale Stabilität hast, dann bist du bereit, überhaupt dich auf andere einzulassen. Das finde ich einen extrem wertvollen ersten Schritt. Und ich glaube, den denken nicht viele Menschen.
Genau, hier hast du den entscheidenden Punkt. Genau, das ist die Antwort. Ab wann kann man ein Hobby irgendwie mit dem Hund starten?
Weil man nämlich, wenn man zu früh startet, es im ersten Training merkt und sagt, okay, wir warten noch. Oder wir suchen uns was anderes. Oder wir suchen uns wen anderes.
Genau, am schlausten ist es auch erstmal ohne seinen Hund zu diesem Training zu gehen und sich das alles anzugucken und sich reinzufühlen.
Ja, da sprichst du mir ja völlig aus der Seele, denn das ist auch mein Rat immer und überall und auch bei mir. Kommt bitte erstmal ohne Hund, schaut euch das an, denn ohne Hund ist das Risiko, dem Gruppenzwang zu erliegen, einfach für den Hund null, weil du kannst nichts mit ihm machen, was du eigentlich hinterher ungut findest, wenn du ihn nicht dabei hast. Und gilt generell für alle Trainings, ob Einzelstunde oder Gruppenstunde oder Welpenstunde oder was auch immer man angucken möchte, geht erstmal ohne Hund hin. Ja, gut, jetzt haben die Menschen den ersten Schritt gemacht und sagen, okay, ich traue mir das zu, dass ich für meinen Hund einstehe und dass ich im Zweifelsfall einen gebuchten Kurs auch abbreche, wenn ich sehe, er ist nicht gut für meinen Hund. Man kann ja sowas auch tatsächlich im Vorfeld absprechen, wie die Stornobedingungen sind. Aber woran kann man denn jetzt, und das finde ich eine super spannende Frage, wenn man den Hund zu Hause kennengelernt hat und dann bewegt man sich in einer anderen Gruppe, was sind für dich so die entscheidenden Marker, Merkmale, Green Flags, dass sich der Hund wohlfühlt in einem Hobbyangebot?
Wenn er sich tatsächlich auch zur Ruhe irgendwie begeben kann und das nicht komatös umkippen oder besorgt in die letzte Ecke drücken, sondern wenn er am besten irgendwie bei seinen Menschen oder in seiner Box tatsächlich irgendwie auch gut zur Ruhe kommen kann. Für mich ist das tatsächlich ein wichtiges Zeichen. Und in aller Ehrlichkeit, ich würde jedem Welpenbesitzer, Hunde, jeder Hundebesitzerin empfehlen, gerade in der Anfangszeit, in der Kennenlernzeit, und wie gesagt, das ist egal, ob es ein Welpe, Junghund oder Tierschutzhund ist, eine Art Ruheprotokoll zu schreiben. Und das jetzt nicht im strengen Sinne, sondern sich so ein bisschen tagesprotokollmäßig ein kleines Tagebuch aufzuschreiben, um halt zu erkennen, wie halt auch einen Tag danach, nach dem Training, nach neuen Eindrücken, nach neuen Situationen ist. Weil es eben nicht immer nur diese kleinen Momentaufnahmen sind, sondern ja, das ganze Nervensystem wirkt und man auch ja, Reaktionen 1, 2, 3 Tage später irgendwie noch merkt. Und da sind wir in der Selbstreflexion ja, jeder auf einem unterschiedlichen Stand und ich mag es dann erstmal, dass ein Buch in der Hand ist und man darüber lernt, genau zu lesen. Ja, also tatsächlich ist das so ein bisschen meine Herzensempfehlung und ich weiß irgendwie, dass das relativ ungewohnt irgendwie für die Ohren sein mag. Und ich meine damit jetzt auch nicht strenge Excel irgendwie Tabellen, sondern tatsächlich geht es mir hier darum, Zusammenhänge lesen zu können zwischen, wie gesagt, neuen Situationen, hohen Erregungszuständen, Zwischenstimmungsübertragung, man hat selber irgendwie Stress irgendwie und wie wirkt es da auf meinen Hund aus? Also tatsächlich, um das ganze System lesen zu können und lesen zu lernen, finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne irgendwie Arbeitsgrundlage und wie gesagt, gerade in puncto Stress erleben, finde ich, das ist ein super Hilfsmittel.
Du hast mir auch gerade ein Stichwort gegeben mit, wenn man selber Stress hatte. Und jetzt mal vom ganzen normalen Alltag abgesehen, ich finde, ein Hobby, das man mit seinem Hund machen möchte, soll einem selber auch Freude machen. Das gilt für die Trainingsatmosphäre, das gilt für die Fehlerkultur, dass wir nicht in ein Training fahren und denken, oh Gott, hoffentlich mache ich heute nicht wieder irgendwie was falsch, sondern hey, ich freue mich total drauf, weil es geht uns danach immer besser. Und das finde ich gehört auch dazu, dass wir uns Gruppen suchen, wo wir uns selber wohlfühlen, wo wir uns ernst genommen fühlen, wo wir auch, wenn wir für die Bedürfnisse unseres Hundes einstehen, auf offene Ohren stoßen und ja, auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und hören, wie wird denn da über Hunde gesprochen, wie wird über Fehler gesprochen und ja, für mich gilt ja tatsächlich, der Fehler ist eine Information und der Fehler als Information heißt für mich als Trainerin, ich muss handeln. Ich muss nicht den Hund mit Druck durchschieben, sondern das, was ich dem Hund gestellt habe oder das Szenario, das ich für den Hund gebaut habe, funktioniert für diesen Hund jetzt, hier und heute nicht. Also muss ich handeln. Die Konsequenz von einem Fehler geht für mich zurück auf die Gruppenleitung, auf die Trainerin und wenn es nur Anleiten ist von den Menschen, wie sie sich geschickter verhalten können. Und ich erlebe es tatsächlich häufig von Erzählungen von KundInnen auf Seminaren, dass gerade in Mentoring-Stunden ja also ganz schnell die Atmosphäre in Richtung Leistungsdruck und Fehlerkultur zum Thema, hast schon wieder nicht richtig gelesen, kippt. Und das würde ja letztendlich deinen eigenen Stress dann auch bedeuten, dass das Erlebnis für den Hund entsprechend drastisch reduziert ist und damit gegen das Hobby oder dieses Hobby oder dieses Hobby dort spricht. Wie siehst du das?
Du hast es perfekt zusammengefasst. Wie gesagt, hier haben wir eh irgendwie die Diskussion drin, wie viel Auslastung braucht ein Hund. Also da ist ja auch schon wieder das Mindset-Leistungsgesellschaft ganz doll irgendwie mit drin. Und ich erlebe selber in Kundengesprächen, dass ich sage jetzt mal gerade in der Welpenerziehung, aber in der Junghundeerziehung irgendwie ganz, ganz genau so, ja, oder sind wir jetzt nochmal beim Tierschutzhund, der frisch eingezogen ist, dass ich sag mal, die Begleitung in die Menschenwelt nicht nur ein aktiver Part ist, sondern mittels Hundekino und emotionaler Begleitung schon ganz, ganz viel Raum einnimmt und sehr, sehr wichtig ist und wie gesagt für ein halbwegs ausgewogenes Nervensystem sorgen kann. Wir haben aber alle diesen Leistungsgedanken in uns, dass wir sehr, sehr viel aktiv tun müssen. Also wir müssen mit diesem Welpen große Runden laufen, damit er die Welt kennenlernt. Und wenn ich dann irgendwie ja, frischen Welpenhalterinnen erkläre, dass es schon mal auch eine Riesenaufgabe ist, sich mit dem Welpen irgendwie auf eine Bank zu setzen und nur mal der Welt zuzugucken, während sie vor sich hin lebt, dann ist das erstmal ganz, ganz schwer anzunehmen, weil sich das so passiv anfühlt. Und dieses Ich mache ja nichts. Ja, und deswegen irgendwie ist dieser Leistungsgedanke auch immer sofort die Lösung auf alles. Mein Junghund ist ein bisschen nervös, ich muss den mehr auslasten. Also wir haben hier einen riesen Arbeitsbereich vor uns, beziehungsweise die Hundewelt ist einfach auch nur ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und warum haben wir so viel Stressprobleme? Naja, weil wir sehr, sehr hohes Stress erleben haben und das leider ja, an unsere Hunde auch eins zu eins weitergeben. Deswegen können wir mal wieder nur wieder zu dem Ursprung zurückkommen, dass wir nochmal gucken, was braucht mein Hund wirklich, was brauche ich. Und wie gesagt, ganz oft fühlt sich das denn eher für meine Kunden durchaus auch unbefriedigend an, weil die machen ja nichts, indem sie ihren Hund nur emotional begleiten und mit ihm gemeinsam die Welt erleben und auch ein ruhiges Vorbild sein können. Also wir erleben hier tatsächlich einen gesellschaftlichen Konflikt irgendwie, ja, der dann auf Rücken der Hunde ausgetragen wird, beziehungsweise ist dann halt auch mal schnell ja, ein Methodikwechsel angesagt, weil wir kennen es halt aufgrund unserer Leistungsgesellschaft, dass man eher nach Funktion irgendwie bewertet und nicht nach Wohlgefühl. Deswegen stößt man halt auch noch auf sehr, sehr viel Widerstand, wenn es darum geht, irgendwie Nee, wir müssen auf das Wohlbefinden achten. Ja, also wir haben hier sehr, sehr viele, ja, auch gesellschaftliche Themen mit drin, wo wir in der Hundewelt, ja, einen kleinen Beitrag leisten können und für einen großen Aha-Effekt durchaus sorgen können, weil, ja, die Ideen, die Gedanken und die Reflexion ja dann nicht nur, im Hundebereich, ja, Früchte tragen, sondern logischerweise für Menschen ja auch in den Alltag, in den Arbeitsbereich etc. reingetragen werden. Also wie gesagt, großer Konflikt, den können wir nicht nur in unserer kleinen Hundewelt lösen, da müssen wir auch selber auch noch in anderen Bereichen wirken und auf uns aufpassen.
Ja, und dieser kleine Hundebereich, der ist aber einer, wo wir aktiv wirksam werden können und wo wir was bewegen können und was dann einfach vielleicht auch Wellen schlagen kann
Genau.
und Kreise zieht. Und ich mache ja ausschließlich Mentrailing, das heißt, ich habe diese Fragestellung nicht so oft, aber wenn du in Beratungen gehst, hast du eher das Gefühl, dass Hunde zu wenig Hobbys haben oder zu viele Hobbys haben?
Also in 20 Jahren eine sehr, sehr, sehr deutliche Tendenz eher irgendwie, dass sie durch ihren Alltag komplett überlastet sind, als dass sie noch ganz dringend Themen brauchen. Ja, also in aller Deutlichkeit. Ja, wo ich jetzt einmal bewusster ja, Thema Auslastung in gesunde Bahnen lenken möchte, ist, wenn man die komplett überforderte, überreizte kleine ja, Hundekinder haben, meinetwegen im ersten Jahr, ich begrenze mich jetzt nicht nur auf die Welpenzeit, dass ich dann gerne inzwischen einmal öfter sage, bitte hier weniger Spaziergänge, weniger, ja, ich sage jetzt mal Sitzplatz, Kopfstand, Training, ja, weniger Formalismus, sondern bitte jetzt hier mal gezielt artgerecht die Nase irgendwie einsetzen, um für eine gesunde Balance irgendwie wiederum zu sorgen. Aber dann müssen definitiv andere Bereiche bitte runtergefahren werden. Ja, bevor ich denn gezielt sage. Und ja, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass der Mensch das verstanden hat, dass er ganz dringend in den anderen Bereichen bitte weniger macht, dann empfehle ich auch keine Auslastung, weil dann haben wir wieder diesen Punkt. Also nur Menschen, die verstanden haben, wie wertvoll Hundekino ist. Ja, beziehungsweise auch Jagd nach erwünschtem Verhalten, also diese ganzen feinen, kleinen irgendwie Sachen wahrnehmen und wertschätzen können. Denen irgendwie öffne ich die Tür und sage, mach mal das, weil ich dann weniger Sorge habe, dass sie über diese klassische Hundeauslastung dem Hund ja noch mehr Input geben und denen noch mehr überlassen. Wir haben hier wieder die Balance, die das Wichtige und Entscheidende ist. Und den gesunden Menschenverstand, der auf Wissen basierend ja, eine gute Entscheidung treffen kann.
Ich muss ja gestehen, ich bin überhaupt kein Freund von dem Wort Auslastung. Ich selber
Ja,
nutze das
eben,
tatsächlich
ich
auch
mache das
nicht.
immer nach
Und ich
dem
sehe es bei dir, ich sehe es
Verhalten.
bei dir
Perfekte Balance.
genauso. Ich sehe das nämlich tatsächlich, das Wort Auslastung, als ein Wunsch des Menschen, dass der Hund hinterher Ruhe gibt und dass
Ja,
man
genau.
eigentlich sein eigenes Leben wieder weitermachen kann, ohne dass der Hund stört.
Ja.
Das ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation, die ich oder Konnotation, die ich mit dem Wort Auslastung verbinde. Es kann natürlich, wenn es Wohlbefinden an der obersten Stelle steht, was ganz Wunderbares sein, dass der Hund dass seine Bedürfnisse nachgehen kann, dann kann Auslastung tatsächlich auch was sehr Schönes sein. Aber für mich kippt es häufig in den Leistungs- und Funktionsgedanken rüber. Und du hast vorhin etwas gesagt, wenn der Alltag des Hundes, ob jetzt Welpe, Junghund oder Tierschutzhund, noch sehr aufregend ist, dann brauchen die kein Hobby. Das wäre tatsächlich auch irgendwo als das zweite Kriterium zu sehen, die zweite Tür. Wenn der Alltag muss den Raum dafür bieten, dass ein Hobby überhaupt einziehen kann. Wenn der Alltag total ruhig und entspannt ist und eigentlich überhaupt nichts passiert, kann sich diese Tür früher öffnen, als wenn wir in einem sehr überreizten Umfeld sind, wo viel ein- und ausgehen, wo der Hund einfach im Alltag schon mit ganz vielen Reizen konfrontiert wird, dann würdest du diese Tür erst sehr viel später, wenn überhaupt, öffnen.
Genau. Also ganz konkret irgendwie, ich sage jetzt mal eine Familie wie wir irgendwie mit drei Kindern irgendwie, die regelmäßig Besuch bekommen, mit in dem Fall noch zwei anderen Hunden, mit einem Leben irgendwie regelmäßig in der Stadt Menschen besuchen etc., die brauchen kein Hobby. So genauso wenig wie jetzt jemand ein Hobby braucht, der seinen Hund den ganzen Tag mit im Büro hat. Und der den ganzen Tag sozusagen auch seine Arbeit leistet und derart viele Reize zu verarbeiten hat, da sage ich auch, bitte erstmal kein Hobby. Also tatsächlich ganz, ganz genau hingucken, mit welcher Persönlichkeit habe ich es irgendwie mit dem Hund irgendwie zu tun, wer bin ich selber, wie sieht mein Leben aus, in aller Ehrlichkeit, also mal genau hingucken, ja, wie viel Ruhe hat mein Hund. Ja, und dann, wie gesagt, nochmal die Herzensempfehlung meinerseits, sich das ein bisschen aufzuschreiben, damit es eben nicht nur gefühlte Wahrheiten sind, sondern mal in aller Ehrlichkeit irgendwie drauf gucken. Ja, bei uns sind jetzt schon wieder freie Tage. Ich weiß, dass das anstrengende Tage für meine Hunde sind. Ja, bald sind wieder Ferien. Ja, dann wird das Wochenende wieder irgendwie ein Freund irgendwie hier übernachten. Das finden die alles lustig und schick irgendwie, aber es ist für sie ja wieder irgendwie ein anderer Rhythmus. Es sind ja andere Menschen, an die sie sich da gewöhnen müssen. Das ist für die anstrengend und das sehe ich und das erkenne ich immer. Denn erst recht irgendwie der Montag ist hier meistens mit entspannten Durchschnarchen irgendwie verbunden. Beziehungsweise nach den Ferien sehe ich, dass sie zwei, drei, also eine halbe Woche, manchmal eine Woche brauchen irgendwie nach den Sommerferien, damit sie wieder irgendwie entspannt sind. Und sie sind das Leben ja mit Kindern gewöhnt. Ja, also es lohnt sich hier wirklich genau hinzugucken. Und dieses genau hingucken und reflektieren dürfen wir manchmal einfach echt lernen. Und deswegen nochmal die klare Empfehlung, sich das ein bisschen zu verbildlichen, ein bisschen aufzuschreiben und selber ja ein bisschen rein irgendwie zu fühlen.
Jetzt haben wir aber manchmal die Situation, dass die Menschen ein Hobby wollen, dass vielleicht sogar der Hund angeschafft wurde, um einem bestimmten Hobby nachzugehen. Und ich sage jetzt mal, wenn das alles flutscht und läuft, alles fein, aber was, wenn man merkt, dass der Wunsch des Menschen nach einem Hobby mit dem, was man ausprobiert, dann, wir sind ja durch die erste Tür gegangen und wissen, oh Mist, das geht mit diesem Hund jetzt so nicht, wie ich mir das gewünscht habe. Was für Möglichkeiten gibt es denn oder beziehungsweise worauf muss ich denn dann als Mensch ganz besonders achten, wenn ich sage, ich möchte aber ein Hobby haben? Nach welchen Kriterien muss ich mir dann meinen Hobbyanbieter auswählen, damit ich meinem Hund nicht schade? Und trotzdem auf meine eigenen Kosten als Mensch komme.
Ich habe ja so ein ganz wunderbares Buch in der Hand. Das nennt sich Mentoring, mehr als suchen, Wohlbefinden als Wegweiser. In diesem Buch findet man einen Bereich irgendwie, wo genau irgendwie erklärt ist, wie eine gute Mentoring-Gruppe aussieht, wie die abläuft. Ja, hier eine Herzensempfehlung, weil als ich tatsächlich dieses Buch gelesen habe, bin ich von meiner bisher pauschalen Aussage bitte im ersten Jahr eher noch nichts machen, abgewiesen, weil ich erkannt habe, dass es durchaus doch kleine, feine Alternativen gibt. Ich mag es nicht, ich sage jetzt mal, die Negativbeispiele zu benennen, macht es aber an einer Stelle trotzdem, weil sich einfach die Spreu vom Weizen trennt. Also nochmal, fangen wir an irgendwie. Es ist wichtig, sich selber zu reflektieren und zu erkennen, irgendwie, ja, ich habe mir jetzt diesen Hund geholt, nur deswegen. Und ja, sich da selber gut im Blick zu haben, sich selber auch mal bremsen zu können, irgendwie, ja, und sind da jetzt doch mal ehrlich genau hinzugucken. Und ich sage es jetzt doch irgendwie, ich finde es wichtig, sich Red Flags irgendwie zu benennen, weil das durchaus einfach Schäden für unsere Hunde machen kann, irgendwie, wenn wir zum Beispiel in eine Mentoring-Gruppe gehen irgendwie, und der Hund hat vorher nicht gelernt, in der Box irgendwie zu sein und da irgendwie ja gleich zwangsweise in die Box irgendwie gesetzt wird und da sich selber irgendwie überlassen wird. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wenn ich in eine Gruppe gerate, wo mit Verlaub der Leistungsgedanke irgendwie wieder federführend ist, habe ich als Nebenprodukt ganz oft sehr hoch erregte, aufgeputschte andere Hunde und habe damit eine Stimmungsübertragung, die ich erstmal ganz schwer bei meinem Hund begleiten kann und wo ich, ja, wenn ich mir mein Tagesprotokoll ganz ehrlich angucke, auch feststelle, wie lange das nachwirkt. Also hier haben wir irgendwie eine Stressübertragung hoch 10, wo ich sage, das ist ein ganz großes Warnsignal. Und wenn ich jetzt, ja, sage ich jetzt mal, den doch klaren Fehler in dem Moment gemacht habe, die Situation falsch eingeschätzt habe, ist das ein Moment, wo ich wirken muss, wo ich, ja, dann auch mutig sein darf und die Situation für meinen Hund abbrechen muss. Ja, um den zu schützen. So, weil, ja, Welpen, Junghunde, Tierschutzhunde, das Allerwichtigste, was die erstmal lernen dürfen und hoffentlich tun sie dies auch, ist, dass der Mensch für ihre Sicherheit irgendwie zuständig ist, dass der Mensch seine Bedürfnisse achtet und dass er ja auch irgendwie in, ich sag jetzt mal, doch Turbulenzen sich auf seinen Menschen verlassen kann, weil der kompetent ist und ihn schützt. Ja, also ich muss es sagen, irgendwie, ja, damit man da nochmal ganz deutlich weiß, nee, stopp, irgendwie, wenn, ja, ich mir alleine eine Gruppe irgendwie angucke und schon feststelle, dass die Hunde alle sehr, sehr, sehr erregt sind, sollte ich da vorsichtig sein, weil ich möchte irgendwie einen Hund haben, der ja möglichst irgendwie gelassen durchs Leben geht und nicht, ja, derart erregt ist und damit auch in gewissen Situationen komplett überreizt.
Ja, und vor allen Dingen, dass die Menschen auch begleitet werden, den Hund aus der Erregung in Wellen wieder runterzubekommen. Dass also wir nicht den Hund auf die Palme raufschicken und ihn dann einfach da oben alleine lassen und runterfallen lassen, sondern dass wir sagen, okay, wir können ihn auch gemeinsam wieder runterholen. Und vor allen Dingen, dass die TrainerInnen, die Leitungen der Gruppe diesen Part auch aktiv anleiten. Und nicht sagen, so, zum Beispiel jetzt beim Mentoring, gehst zurück, packst den Hund ins Auto und beeil dich, weil du bist die nächste Zielperson. Das ist einfach nicht sinnvoll für den Hund. Und ich denke, also ich sehe meine Aufgabe als Mentoring-Trainerin durchaus auch darin, den Menschen anzuleiten, wie sie denn mit der Erregungslage des Hundes am Ende vom Trail umgehen, damit wir idealerweise die Pause einleiten, also den Übergang von Anspannung zu Entspannung, nicht abrupt gestalten, sondern halt als Welle gestalten. Und ich finde, da dürfen wir, also da sehe ich oft oder höre ich oft, dass die Menschen da alleingelassen werden, dass sie dann auch gar nicht wissen, was sie tun sollen, sondern dass sich die TrainerInnen gleich dem nächsten Team zuwenden und man dann einfach, ja, allein auf weiter Flur ist. Und
In
ich
allererst,
finde das ganz wichtig.
ja, also an der Stelle irgendwie reicht es mir zum Beispiel nicht aus. Also das gehört zu dem Rüstzeug mit dazu, was der Mensch irgendwie schon bevor er irgendein Hobby anfängt, mit seinem Hund leisten, praktizieren darf. Nämlich bewusst diese Erregungswelle irgendwie surfen, begleiten, große Gefühle begleiten. Also das sollte nicht erst dann irgendwie im Vereinsbereich, in der, ja, im Hobbybereich auf einmal ein Thema werden. Genau das sind ja die großen Lernaufgaben, die die erste, ja, gemeinsame Zeit ausmachen. Ja, und da finde ich es auch wichtig, weil wir uns ja auch schon viel über Ruhe und Entspannung irgendwie unterhalten haben, auch nochmal deutlich gemacht, natürlich irgendwie gehört im Leben mit dem Hund dazu, ja, viel Spaß und Freude und auch Erregung zu durchleben. Also nicht irgendwie jetzt das falsch verstehen, dass Erregung immer, ja, was Negatives ist, aber wichtig ist halt wirklich, wie du es gerade gesagt hast, einen Hund dabei zu, ja, auch bei, ich sag jetzt mal, bei großen Gefühlen zu begleiten. Ja, also Bei uns gibt es so dieses, ja, so eine, ich habe diese Floskel eingeführt, so dieses Drachenzähmen leicht gemacht. Also wirklich lernen, ja, das, ja, den, ja, Hund an die Hand zu nehmen und langsam wieder runter zu begleiten. Und nicht, ich bringe ihn auf 180, sag den aus irgendwie und drehe mich um und lasse den dann auf diesem hohen Erregungsniveau alleine. Und das ist auch wieder ein großes Lernen. Weil Menschen gerne dazu neigen, das lieber mit dem Aus und Pfui und Nein ja, beenden zu wollen, weil hier eben auch die emotionale Begleitung ganz oft erstmal was Neues ist. Ja, bin ich ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich einer der Ersten bin, die das so erklärt. Ja, woanders haben sie halt gelernt, dass man da aussagt und dann muss er damit klarkommen. Und da fehlt es ganz oft irgendwie an Werkzeugen, wie das überhaupt möglich ist. Und ich möchte nur ein ganz kleines Fenster irgendwie aufmachen, weil das insgesamt einfach sonst ein Riesenthema aufmachen würde. Wir reden hier auch. Ja, ich sage jetzt mal von erwachsenen Menschen, die es selber oft auch gar nicht besser erlernt, erfahren haben. Also Umgang mit großen Gefühlen ist ein Riesenthema und ich selber versuche da sehr, sehr wertschätzend und wohlwollend zu begleiten. Und das ist übrigens auch meine größte Herausforderung in dem Buch gewesen, Menschen an die Hand zu nehmen und eben nicht abzuwerten, wenn sie es anders praktizieren, sondern mir war es mega wichtig, von Anfang an die Hand zu nehmen, weil mir ja durch 20 Jahre Berufserfahrung klar ist, dass das teilweise neue Bereiche sind. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist hier mega wichtig, da sehr, sehr wohlwollend irgendwie auch bei zu sein. Und wenn man merkt, da kommen jetzt gerade irgendwie alte Muster hoch und beziehungsweise ist es absolutes Neuland, weil wir wissen ja, alles Neue stößt gern erstmal auf Widerstand. So ist unser Hirn einfach auch gestrickt und hier ist es sehr, sehr, sehr wichtig mit Geduld und ja, einer klaren Wissensvermittlung zur Seite zu stehen.
Du beschreibst gerade den Idealzustand, wie die Menschen ein Hobby beginnen. Die
Ja.
Realität ist dann meistens doch ein bisschen anders. Und da finde ich eben, liegt die Verantwortung aber in den Leitungen der Gruppen, die Menschen nicht nur aktiv an die Hand zu nehmen, sondern auch, wenn sie diesen Idealzustand schon haben, wenn sie die Erregungswellen surfen können, aber auch den Raum und die Zeit aktiv zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ja, du gehst mit deinem Hund so nach dem Trail zurück, dass er entspannt ins Auto einsteigen kann. Und das erfordert jetzt beim Mentrailing einfach einer gewissen strukturellen Planung, dass zum Beispiel derjenige, der gerade getrailt hat, nach Möglichkeit nicht als nächstes als Zielperson dran ist, dass er wirklich so viel Zeit wie möglich hat, die er seinem Hund widmen kann, um diese Erregungswellen zu surfen, ohne dass wir unternehmerisch den Block und die Zeit des Trainings künstlich aufblasen, weil das ist ja für alle anderen in der Gruppe und für die wartenden Hunde verlorene Zeit. Und die kann man einfach super einplanen, dass sie eben nicht verloren ist, wenn man von vornherein dafür sorgt, dass diese Menschen im Ablauf diese Zeit auf jeden Fall bekommen. Und das finde ich super, super wichtig.
Eine Frage. Ich finde, Multiplikatorinnen haben eine riesengroße Verantwortung. Allerdings finde ich, dass auch jeder einzelne Mensch, der einen Hund hat, eine Riesenverantwortung hat und sich dieser bewusst sein muss. Deswegen kommen wir jetzt hier nochmal ein ganz klarer Bogen. Und ich selber muss mir bewusst sein, was ich möchte. Ich muss für mich meinen inneren Wertekompass haben, so um tatsächlich ganz schnell zu erkennen, irgendwie, dass die und die Methode, die Gruppe, die Trainerin, der Trainer nicht dazugehören. Ja, also dass die einfach eine andere Sicht haben. So, ich selber bin für meinen Hund verantwortlich. Deswegen, ja, muss ich es schaffen, also ich jetzt mit dem Buch irgendwie Menschenkompetenz, du hast es in der Einführung irgendwie schon gesagt, genau das ist mein großer Wunsch, mein großes Ziel mit dem Buch gewesen, dass man selber Nein sagen lernt und selber erkennt, nee, das passt jetzt noch nicht oder generell nicht. Ja, und dazu steht. Nochmal, ich finde es wichtig, dass sich Multiplikatoren ihrer Rolle bewusst sind. Jetzt können wir Gesellschaft nur leider irgendwie nicht so schnell ändern, wie es ja, schön wäre. Ich sage jetzt mal, irgendwie unser Schulsystem irgendwie ist auch schon sehr, sehr, sehr alt und überarbeitungswürdig. Wir haben das Glück irgendwie, dass wir neues Wissen direkt in, ja, in unsere Hundeschulen, in unsere Praxis bringen können. So, nichtsdestotrotz haben wir da auch irgendwie, ich sage jetzt mal, unterschiedliches Spektrum an Wissen und Glaubenssätzen etc. Deswegen nochmal an der Stelle, es ist mir wichtig, Hundehalterinnen, Hundemenschen so weit zu schulen, selber gute Entscheidungen für sich und ihren Hund zu treffen. Ja, also beides.
Absolut. Und ich finde, das ist dir mit deinem Buch tatsächlich großartig gelungen, dass Menschen das mit diesem Buch lernen können. Das finde ich, möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal betonen. Okay, Nadine, ich würde gerne nochmal auf den einen Punkt eingehen, nämlich wenn sich der Mensch ein Hobby wünscht. Ich finde, um jetzt von meiner Seite das nochmal zu ergänzen, dass es schon wichtig ist, wenn ich mir ein Hobby wünsche mit meinem Hund zusammen, dass ich dann bei der Auswahl auch gucke, dass bei diesem Anbieter nicht nur mein Bedürfnis erfüllt wird, sondern auch auf den Hund geschaut wird und auch die Bedürfnisse des Hundes wichtig sind. Ich denke, man kann aber tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter gehen, Nadine. Wie siehst du das?
Tatsächlich ist es sehr, sehr wichtig für mich als Mensch auch irgendwie anzunehmen und auch anzuerkennen, dass die Idee, weshalb ich mir den Hund geholt habe, sei es Dummy, sei es Agility, sei es Mantrailing als Hobby zu leben, dass es eben manchmal nicht erfüllt wird. Ja, weil der Hund einfach nicht dazu passt. Und selbst wenn man schon eine gemeinsame Reise hinter sich hat, irgendwie gibt es den Punkt, wo man einfach auch erkennen darf, dass das nicht ja, mit genau diesem Hund zu leisten ist. Und dass es überhaupt nicht irgendwie zu den Bedürfnissen irgendwie des eigenen Hundes irgendwie passt. Und deswegen finde ich es an der Stelle auch immer wichtig, diese Annahme der Persönlichkeit. Also wir holen uns keinen Gebrauchsgegenstand ja, und haben dann die Garantie irgendwie, dass der für genau ja, diese Wesensmerkmale oder irgendwie steht, sondern wir dürfen schon am Anfang der Reise irgendwie ein bisschen offen sein und gucken, wo sie auch wirklich hingeht und ob das dann wirklich irgendwie auch zu den Bedürfnissen passt. Beziehungsweise hast du selber irgendwie auch schön gesagt, irgendwie, dass man eben auch ganz, ganz genau guckt, wo es vielleicht denn doch unter anderen Bedingungen, die ja vielleicht nicht prüfungsrelevant sind, in abgespeckteren, entspannteren irgendwie Versionen irgendwie stattfindet, so dass man sich möglicherweise doch irgendwie wieder ja auch zu einem wirklichen Hobby und eben nicht leistungsorientiert trifft, beziehungsweise ja, finde ich es wichtig an der Stelle auch zu sagen, lieber Mensch, kann sein, dass das, was du dir vorstellst, nicht passieren wird. Ja, und das in aller Deutlichkeit irgendwie, ich hole mir einen gesellschaftstauglichen Hund und denke irgendwie, dass der das Stadtleben irgendwie meistert und toll findet, dafür gibt es keine Garantie. Genauso gibt es eben auch nicht die Garantie, irgendwie mir einen Aussicht zu holen und dass der im Agility-Bereich glücklich wird. Also wir holen uns kleine Persönlichkeiten in unser Leben und es ist unser Job, da genau hinzugucken, womit sich beide wohlfühlen.
Und vor allen Dingen ein Wort möchte ich betonen. In der Regel holen wir uns dieses Lebewesen in unser Leben. Es ist nicht so, dass der Hund mit gepacktem Köfferchen an der Tür steht, klopft und sagt, hey, ich finde dein Leben so toll, darf ich bitte mitleben? Sondern die Entscheidung geht von uns aus. Und ich sehe das da genau wie du. Deswegen tragen wir auch die volle Verantwortung dafür. Und Es geht nicht darum, sein eigenes Leben und seine eigenen Bedürfnisse wegzusperren oder nicht zu erfüllen. Aber da muss man manchmal auch Kompromisse schließen und sagen, das, was ich mir erhofft hatte, was mit Hund geht, geht halt mit diesem Hund nicht. Aber vielleicht kann ich es alleine machen. Ich sage jetzt mal, abseits von dem Hobby, der berühmte Waldspaziergang. Wenn ich mir einen Hund geholt habe, weil ich gerne spazieren gehe, weil ich gerne in der Natur spazieren gehe, weil ich gerne im Wald spazieren gehe. Und für diesen Hund ist das jetzt noch nicht entspannt oder gut möglich, dann ist es absolut legitim, sich Zeiträume zu schaffen, in denen man dieses Bedürfnis eben ohne Hund erfüllt. Alleine in der Natur spazieren geht, alleine einen Waldspaziergang macht. Und ja, so gilt es dann eben auch mit Hobbys in verschärftem Maße.
Genau, in aller Deutlichkeit, hier bringst du nochmal einen ganz wichtigen Gedanken irgendwie mit rein. So, ja, es ist mega wichtig, dass auch der Mensch auf seine Bedürfnisse achtet und die auch ja, umsetzt. Ja, in aller Klarheit, also wir können selber irgendwie unsere Hunde, unsere Kinder irgendwie nur gut anleiten, irgendwie, wenn es uns selber gut geht und wenn wir auch unsere Bedürfnisse im Blick haben. Ja, also genau das irgendwie gehört bitte irgendwie zu dem bedürfnis- und bindungsorientierten Umgang miteinander. Das ist so.
Wir hatten den Punkt, Hunde brauchen ein Hobby. Wir hatten den Punkt, Menschen wollen ein Hobby. Ich habe einen Punkt noch offen, nämlich der Hund zeigt Verhalten oder ist in der Umwelt mit Menschen und/oder anderen Hunden oder anderen Reizen sehr unsicher und wir würden gerne aktiv mit dem Hobby an dieser Thematik basteln. Denn das ist, wie ich persönlich finde, eine ganz große Stärke von Mantrailing, dass wir eben gerade solchen Hunden und Menschen, die im Alltag viele Baustellen haben, die im Alltag viel managen müssen, die im Alltag viel Stress haben, dass wir ihnen über das Hobby Mantrailing etwas an die Hand geben, was langfristig ihren Alltag leichter macht, unter der Voraussetzung, dass es nicht leistungsorientiert ist, sondern dass wirklich Wohlbefinden an oberster Stelle steht. Und wann, und das finde ich jetzt auch eine sehr schwierige Frage, wann würdest du sagen, wann ist ein Hund bereit, in ein Hobby einzusteigen, bei dem wir gezielt an der Verbesserung seiner Lebensqualität arbeiten wollen, weil der Alltag schwer ist, weil wir die Hoffnung haben, dass das Hobby uns den Alltag erleichtert. Was der Mensch muss klar wissen, okay, ich kann erkennen, meinem Hund geht's gut und ich habe auch das Standing zu sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Aber wie erkenne ich es am Hund oder was für ja, wann würdest du da einen Einstieg mal wagen? Denn wir reden ja jetzt immer von einem Wagen und Gucken.
Genau. Als allererstes, ja, die therapeutische Futtersuche ist Gold wert. Ja, das großes Ausrufezeichen, ganz unbedingt ist das ein super Werkzeug. Auch hier, ja, kann ich nochmal wiederholen, dass es wichtig ist, das Tagebuch irgendwie für sich zu schreiben, um zu gucken, wie eben der Alltag und das Training wirkt. Eine gute Gruppe haben wir auch schon als Grundvoraussetzung. Dass der Mensch seinen Hund gut lesen kann, ist auch eine gute Voraussetzung. Ich würde an der Stelle, und das hast du gerade selber gesagt, irgendwie, ja, auch mal mutig sein, irgendwie meinem Hund irgendwie, um mir eine gewisse Stressresilienz zumuten und sagen, irgendwie, wir probieren das gemeinsam. Ja, also die ganzen Faktoren irgendwie ab wann, die dürfen erstmal erreicht werden. Ich kann erstmal davon ausgehen, irgendwie, dass ich irgendwie zu meinem Hund eine sehr stabile Bindung aufgebaut habe, den lesen kann, seine Bedürfnisse erkenne, im Falle des Falles auch Nein sagen kann und wieder abbrechen kann. Dann sage ich, ja, traut euch, lernt gemeinsam, wächst gemeinsam. Ja, also wenn man mit dem Gedanken auch, dass der Mensch ja, für sich auch gut sich abgrenzen kann und sagen kann, bis hier und nicht weiter. Ich sehe jetzt gerade irgendwie, dass es doch zu stressig ist und dann ist es bis heute noch nicht. Also das ist tatsächlich wichtig, dass ein Mensch irgendwie sich traut, das auch im richtigen Moment irgendwie zu sagen und seinen Hund zu schützen. Aber genauso ist es auch wichtig, eine gesunde Waage zu Weiterentwicklung und zumuten und wie seinem Hund auch ja, zukommen zu lassen, zu sagen, hey, irgendwie, wir ja, gehen mal aus der Komfortzone gemeinsam raus. Ich bin bei dir, wir machen das gemeinsam und dann ja, sich eben, wie gesagt, auch mal ein bisschen mehr zutrauen und gemeinsam die Welt entdecken. Also es ist auch wieder hier, ich habe da mal so ein Bild von der Waage im Kopf, ja, dass es genauso auch dazu gehört, sich Neues irgendwie zu trauen und gemeinsam zu erwagen, zu wagen und genau.
Ich habe es ja selber eben mit dem Trailen für mich und meinen Calimero damals entdeckt, dass wir über dieses Hobby tatsächlich erst wieder ein richtig stabiles gemeinsam entwickeln konnten. Und ja, ich find's tatsächlich wirklich schwierig, die Entscheidung zu wägen, wann gehe ich in ein Hobby rein, bei dem ich mir erhoffe, dass meine Beziehung, dass meine Bindung zu dem Hund besser wird, und wie lange muss ich im Vorfeld schon aufbauen, dass ich sie habe. Denn für mich war es jetzt tatsächlich ganz klar, hätte ich damals mit Calimero nicht angefangen zu trailen, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und wir haben uns das durch dieses Hobby erarbeitet. Da hatte ich aber, und das war für unsere Entwicklung halt wichtig, tatsächlich auch schon im Kopf, was sind denn die Bedürfnisse meines Hundes und was braucht er? Und ich habe es eben erkannt, dass das, warum wir dort waren, wo wir waren, kein Fehler von mir und Fehler vom Hund war, sondern eine ja, unpassende Ansprüche, die an uns gestellt wurden. Und darum finde ich es tatsächlich schwierig zu sagen, dass bevor man ein Hobby anfängt, unbedingt die stabile Bindung schon da sein muss. Wo würdest du da sagen, ist die Grauzone?
Ich weiß, Menschen mögen es, konkrete Zahlen irgendwie zu
Nein,
bekommen.
keine Zahlen, eher Gefühl, eher.
Ja, die Dreierformel. Ja, also tatsächlich finde ich, wie gesagt, wichtig. Also ja, was eine stabile Bindung ist, ist ja sowieso ja auch irgendwie noch ein spannendes Feld. Und ich finde es, wie gesagt, wichtig, dass mein Hund irgendwie, ja, weiß, dass ich der Fels in der Brandung für ihn bin, dass er weiß irgendwie, ja, im Stress, da kann ich mich an meinen Menschen wenden. Wie gesagt, nochmal ganz wichtig, ich darf genauso irgendwie auch ja, sehen, irgendwie, ab wann es meinem Hund irgendwie zu viel ist. Also das sind halt die Grundvoraussetzungen und ehrlicherweise irgendwie, das sind ja auch irgendwie die wichtigen ja, Faktoren und die Verbindung. Also man muss halt tatsächlich aufpassen mit dem, was man tut, damit es eben nicht bindungsfeindlich ist. Ja, und da gibt es ja schon auch relativ klare Faktoren. Also ich sage jetzt mal, eine mangelnde Empathie ist ja ganz klar bindungsfeindlich. Ja, Überforderung nicht zu erkennen und dann einfach weiterzumachen, ja, ist nicht förderlich, genauso wenig wie Bedürfnisse irgendwie ja, missachten. Ein unberechenbarer Umgang, dass man auf einmal sich anders verhält, irgendwie, weil man durch irgendwen angeleitet ist und der Hund irgendwie damit überhaupt nicht zurechtkommt. Dann sage ich jetzt auch irgendwie ständig wechselnde Trainingsmethoden irgendwie sind auch ja, eher bindungsfeindlich als förderlich. Ja, und über alte, überholte, rückwärtsgewandte Überzeugungen braucht man an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht irgendwie ja, zu unterhalten. Ja, also ich werde nicht sagen, ab dann, sondern
Da wollte ich
ja,
dich auch gar nicht hinbringen, weil mein
sondern
Lieblingssatz ist ja immer, es kommt drauf an.
genau auf die Faktoren aufmerksam machen. Und wie gesagt, ich mag es ja auch. Auch wenn das Buch wirklich sehr, sehr dick und fett ist und sehr, sehr viel Wissen irgendwie wird, ich mag es auch irgendwie, das mal auszuprobieren und dann auch festzustellen, okay, dann ist es heute noch nicht. Also wie du selber schon gesagt hast, ich mag eine andere Fehlerkultur zu entwickeln und für eine andere Fehlerkultur zu stehen. Und dazu gehört auch mal festzustellen, okay, das, was wir heute gemacht haben, war ein bisschen viel, haben wir rechtzeitig abgebrochen, oder haben wir doch gemeinsam gemeistert, obwohl ich es gar nicht gedacht hätte, dass wir es denn doch meistern. Also das ist so mega wertvoll. Ja, also da an der Stelle ein Trommelwirbel, das würde ich mir, wenn ich ja das alles mir vorher zu sehr durchdenken, zerdenken würde, irgendwie nicht erleben. Ja, also ich finde, ein bisschen Mut darf dann auch irgendwie mal dazugehören. Und dazu da kann man dann auch irgendwie einfach mal appellieren, das auszuprobieren. Und wenn es halt noch nicht passt, war es halt eine Erfahrung.
Genau. Ja, liebe Nadine, ich denke, dass wir den Kernpunkt, ab wann ein Hund ein Hobby braucht, extrem gut umrissen haben, aus vielen Aspekten beleuchtet haben. Und ich finde, um mal eine Kernidee unseres Gespräches nochmal herauszuarbeiten, ist einfach einen stabilen Wertekompass zu haben bei sich selbst und den auch nach außen umsetzen können. Also zu wissen, was will ich, wie will ich's und nach außen sich abgrenzen zu können, wenn es anders läuft. Und ich sag's von meiner Seite her, natürlich mache ich in meinem Training Vorschläge, wie man was machen kann. Aber wenn meine Menschen sagen, nee, fühlt sich für mich nicht gut an oder will ich nicht, dann ist es mein Job dafür zu sorgen, Alternativen zu finden oder zu erklären oder Verständnis zu schaffen oder eben zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt hier einen anderen Weg gehen, wenn sich das für dich nicht gut anfühlt, finde ich super, super wichtig.
Ja, Applaus an der Stelle, genau so. Genau so muss es sein.
Ja, Nadine, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich finde, es war ein sehr tiefgreifendes Gespräch, das vielen Menschen Orientierung geben kann und auch Mut machen kann, für sich einzustehen. Und wer an der Stelle jetzt, wer einen Hund neu bekommt, sei es Welpe, Secondhand, Tierschutz, was auch immer, und das Gefühl hat, da wo er jetzt ist, fühlt sich an irgendeiner Stelle nicht stimmig an, warum auch immer, dem kann ich wirklich nur das Buch von der Nadine ans Herz legen und sagen, lies das und dann vergleiche mit den Werten, ist es deine Welt, willst du langfristig so mit deinem Hund umgehen und dann vergleiche es mit dem, wo du bist und ziehe dann auch tatsächlich Konsequenzen. Es gibt Gott sei Dank wirklich immer mehr TrainerInnen, die auch gerade für Junghunde und Welpen vernünftige Angebote machen und nicht nur einen gesellschaftlichen Wunsch bedienen, sondern sich wirklich um die Bedürfnisse von Hunden und ihren Menschen kümmern. Also vielen, vielen Dank, Nadine.
Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mantrailing – Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website www.astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt Mantrailing – Time to Shine.